Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr gerade diese Folge hört. Mein Name ist Svenja und direkt neben mir sitzt der liebe Benni.
Hallo.
Und wir haben es uns heute hier gemütlich gemacht. Wir haben Kaffee hier, wir haben Tee und sitzen in unserer kleinen gemütlichen Ecke. Und wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht und sind heute auch nicht allein. Aber bevor wir zu dem ominösen Gast kommen, den wir haben, habe ich noch eine kleine Frage an dich, Benni. Und zwar, es gibt ja immer mal wieder diese skurrilen Reisefacts oder auch generell skurrile Facts, von denen man hört. Und da habe ich heute nämlich auch skurrile Facts für dich mitgebracht. Und mich interessiert mal, ob du die schon kanntest und was du zu den Sachen sagst.
Okay.
Und zwar würde ich gerne mit dir über Paris reden.
Die Stadt der Liebe.
Genau. Ich habe da so ein bisschen recherchiert mal und den ein oder anderen skurrilen Fact könnte man schon kennen, denn zum Beispiel ist relativ verbreitet, dass der Eiffelturm bei Kälte schrumpft. Das heißt, im Winter wird er kleiner. Ich glaube, bis zu 5 Zentimeter kann er sogar schrumpfen.
Wow.
Und viele wissen auch, dass es ein paar Leute oder Menschen gibt, die den Eiffelturm auch heiraten. Auch das ist anerkannt in Frankreich. Aber wusstest du denn, dass es in ganz Paris nur ein einziges Stoppschild gibt?
Tatsächlich nicht, nee.
Nee, ich finde, das denkt man auch ehrlich gesagt gar nicht so, weil Paris zumindest aus meiner Erfahrung heraus ist, was den Verkehr angeht, ja doch relativ chaotisch teilweise. Und da bin ich beispielsweise davon ausgegangen, dass es doch mehr als nur ein Stoppschild dort gibt.
Aber vielleicht liegt es ja genau daran, dass es kein Stoppschild gibt, dass der Verkehr chaotisch ist.
Ja, wer weiß. Aber das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Und ich habe dann auch mal recherchiert, wo es denn dieses Stoppschild dann überhaupt gibt. Und das ist nicht mal so, dass es in dem, ich sag mal, normalen Straßenverkehr irgendwo aufgestellt ist, sondern es ist vor einem Baumarkt. Das heißt, wenn man von dem Baumarkt, von dem Parkplatz runterfährt, da ist ein Stoppschild.
Wow.
Und dann geht es quasi in den normalen Straßenverkehr. Fand ich ganz interessant.
Aber ich glaube, tatsächlich ist es wirklich mehr oder weniger offensichtlich, dass der Verkehr in Paris echt chaotisch ist. Also ich war bisher nur ein oder zweimal, glaube ich, in Paris und da musste ich auch feststellen, also hier hätte ich mit dem Auto nicht fahren wollen.
Ja, ich habe auch noch von niemandem bisher was anderes gehört. Also sollte man sich da ein bisschen drauf gefasst machen, wenn man denn dann mal nach Paris reisen möchte.
Aber es gibt ja zum Glück viele Möglichkeiten, um nach Paris zu kommen.
Richtig. Ich weiß zumindest, wo ich mal in Paris war, da sind wir auch viel mit der Metro gefahren und das war wirklich einwandfrei. Also da gab es gar keine Probleme. Ist vielleicht eine Überlegung wert, wenn man mal nach Paris möchte, statt mit dem Auto eher die öffentlichen Verkehrsmittel dann zu nehmen.
Es gibt auch eine gute Bahnverbindung ab Deutschland mittlerweile nach Paris.
Ah, siehst du mal. So, und wir sind ja jetzt thematisch schon in Paris gelandet und da sind wir ehrlich gesagt auch schon relativ nah an unserem Folgenthema. Deswegen möchte ich unseren Gast euch jetzt gar nicht länger vorenthalten. Und mit in der Runde ist nämlich heute unsere liebe und sehr nette Kollegin Sabrina. Und ich sag mal, herzlich willkommen, Sabrina.
Hallihallo.
Hi, du sag mal, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, für unsere Zuhörer, wer bist du denn, was machst du und was hast du mit Paris am Hut?
Ja, ich bin die Sabrina. Ich arbeite im Dertour-Reisebüro in Amberg, mittlerweile schon seit 10 Jahren tatsächlich. Und ja, ich war letztes Jahr über meinen Geburtstag in Paris. Alleine.
Alleine. Ah, das ist ein gutes Stichwort, dass du das noch hinten dran genannt hast.
Das ist eigentlich die Besonderheit an deiner Paris-Reise gewesen,
ja,
oder?
Sabrina war nämlich alleine in Paris und das ist tatsächlich auch das richtige Thema, worum es heute geht. Und wenn ich das jetzt mal vorwegnehmen darf, das ist ja tatsächlich nicht deine erste Reise, die du alleine gemacht hast, oder?
Nein, das ist tatsächlich, glaube ich, die 3., 4. Reise gewesen, wo ich alleine unterwegs war. Genau.
Und wie kommt es dazu? Weil, ehrlich gesagt, ich jetzt zum Beispiel, ich habe immer so ein bisschen Respekt davor, alleine irgendwo zu reisen. Und du hast es ja jetzt doch schon öfters mal gemacht.
Ja, also ich bin kein Fan davon, in meinem Urlaub zu Hause rumzusitzen, weil dann macht man nur irgendwas und meistens nichts Erholsames. Deswegen versuche ich eigentlich jeden freien Tag irgendwie unterwegs zu sein. Ja, und da nicht immer jeder oder irgendeine Person Zeit hat, habe ich beschlossen, das Ganze alleine zu machen. Ist am Anfang immer ein bisschen Überwindung, man kann sich da auch ein bisschen langsam rantasten, aber man gewöhnt sich dran.
Mega spannend. Was war denn deine erste Reise, die du alleine angetreten bist?
Also das erste Mal war ich tatsächlich auch über meinen Geburtstag alleine unterwegs.
Tradition.
Ja, quasi. Ich habe mich alleine ins Auto gesetzt und bin einfach mal durch die Alpen mit dem Auto gefahren, habe einen Schlafsack hinten reingepackt und habe im Auto geschlafen. Also wow. Das war ganz spontan und einfach los und bin einfach 5 Tage durch die Alpen gefahren, habe ein paar Wanderungen gemacht, habe mir ein paar Seen angeguckt. Also war richtig, richtig schön.
Und wie ist das so, wenn man quasi direkt alleine startet, wenn es losgeht, dann macht man sich wahrscheinlich auch viele Gedanken, was einen auf der Reise erwarten wird. Oder was denkt man dann in so einem Moment, wenn man alleine den Urlaub startet?
Also beim ersten Mal habe ich mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, ach, das machst du jetzt, das wird schon. Und ich meine, die Leute sprechen deine Sprache, du bist in Bayern zu Hause, du kennst die Leute. Also ich bin jetzt nicht so weit weggereist, da dachte ich mir, das wird schon irgendwie werden. Und wenn wirklich, kann ich ja wieder nach Hause fahren. Also mal 2-3 Stunden im Auto, man ist ja schnell wieder zu Hause. Bei der zweiten Reise war es schon ein bisschen anders. Da bin ich dann nach Island geflogen. Oh, wow. Und da habe ich mir dann tatsächlich schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht und habe mir überlegt, wie das alles so wird und alleine mit einem Mietwagen und ein anderes Land und ja, aber man muss sich einfach mal trauen.
Wurden deine Ängste da bestätigt, die du dir oder Gedanken, die du dir vorher gemacht hast?
Nee, überhaupt nicht. Also nichts davon ist eingetreten. Klar gibt es mal 1-2 Situationen, wo man sich denkt, ach Gott, wenn ich jetzt jemanden fragen könnte oder wenn ich jetzt nicht allein wäre, dann würde ich mich sicherer fühlen. Aber an solchen Situationen wächst man meistens auch einfach nur.
Und warst du auf deinen Reisen, also ich vergleiche es jetzt gerade mal mit meinen Reisen, ich finde es dann natürlich auch immer toll, wenn man abends irgendwie nach einem Tag, den man schön durchlebt hat und wo man viele Impressionen hatte, wenn man dann abends irgendwie nochmal jemand hat, mit dem man sich austauschen kann, geht es dir da auch so, dass du dann abends, wenn du allein unterwegs bist, das vermisst oder bist du jemand, der eher schnell Anschluss findet oder was ist deine Erfahrung, wenn es eben gerade darum geht, auch Erlebtes dann mit jemandem zu teilen?
Also ich mache viel über Social Media natürlich, also dementsprechend hat man da natürlich so ein kleines Ventil, sage ich jetzt mal. Und ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, ich muss das mit jemandem, also ich muss da mit jemandem noch drüber reden. Ich bin eher jemand, ich genieße es dann abends, den Tag so Revue passieren zu lassen und so zu genießen und zu wissen, Mensch, das habe ich jetzt für mich erlebt und für mich gemacht. Und das ist so ein schöner Moment tatsächlich für einen selber dann auch.
Es fördert ja auch so ein bisschen den Selbstwert dann für jemanden, ne? Wenn man quasi weiß, man hat eine Reise komplett alleine angetreten, ja, hat total. Vielleicht auch die ein oder andere Herausforderung bewältigt, kann ich mir echt schon gut vorstellen. Und hast du generell vielleicht noch 2-3 Tipps für Menschen, die allein reisen möchten?
Also zum Beginn fand ich eigentlich meine Variante nicht so weit weg und mal das für ein paar Tage ausprobieren ganz gut, weil man einfach dann auch erstmal rausfindet, ob es überhaupt was für einen ist, weil ich kenne viele, die waren dann mal 2-3 Tage alleine unterwegs und denen hat es gar nicht gefallen. Und da ist es einfach ganz gut, dass man sagt, gut, ich mache mal 1-2 Tage alleine oder, was natürlich uns wieder zu Paris zurückbringt, mal einen Städtetrip, weil da gehen einen eigentlich die Aktivitäten nicht aus. Man kann sich Museen ansehen, man hat Sehenswürdigkeiten, man kann die Tage vollpacken mit Sightseeing und da wird einem zumindest nicht langweilig.
Guter Tipp, ehrlich gesagt, gerade das erstmal so 2-3 Tage auszuprobieren, denn es gibt ja doch auch einige Menschen, die wirklich eher so die Person dann noch bei sich haben und brauchen auch. Was mich mal noch interessieren würde, wo ich jetzt persönlich, glaube ich, das größte Problem oder die größte Hürde erstmal noch hätte, wäre so das Essen. Also sei es Essen abends oder Essen mittags, irgendwo hingehen, sich irgendwo hinsetzen. Da würde ich mir, glaube ich, erstmal komisch vorkommen, ganz alleine irgendwo zu sitzen. Ich hätte, glaube ich, Angst, dass die Kellner irgendwie erwarten, dass noch jemand kommt und dass ich da in komische Situationen gerate. Hast du damit auch Erfahrungen gehabt?
Also, dass jetzt da ein Kellner irgendwie mich gefragt hätte, ob noch jemand kommt, ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich glaube, dass das auch gar nicht so komisch ist, weil auch in der Mittagspause, wenn man da mal essen geht alleine, ich meine, da schaut einem ja auch niemand komisch an. Also, wenn man mal alleine essen geht. Aber klar ist es am Anfang komisch. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen so Einstellungssache. Weil das ist ja immer so, wie schaut die Welt auf dich? Aber wenn es dir einfach egal ist.
Auf jeden Fall, klar. Also Ich glaube auch, aber ich glaube, am Anfang ist es vielleicht wahrscheinlich noch so die ersten ein, zwei Tage ungewohnt und dann legt sich's aber, denke ich, auch, ja, oder? Und dann wird's auch so zur Normalität, dass man den Tag quasi auch anders startet, als wenn man ihn jetzt gemeinsam starten würde.
Ja, total. Ich meine, einfach mal alleine zu Hause in ein Restaurant gehen, vielleicht auch ein Restaurant, was man kennt, einfach mal mittags sich eine halbe Stunde hinsetzen, eine Pizza bestellen. Es ist nichts anderes, ob man jetzt in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort dort allein ist oder zu Hause. Ich glaube nicht, dass es in der heutigen Zeit noch so ein Problem ist und dass man da schief angeguckt wird.
Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man dann irgendwo essen ist, man vielleicht das Essen an sich auch viel mehr genießt und wertschätzt, weil man nicht diese Ablenkung dann durch andere Personen hat, dadurch, dass man dann quatscht oder so. Ich glaube, vielleicht ist der Genuss dann auch nochmal ein ganz anderer.
Oder man isst schneller, damit man fertig wird und aus der Situation rauskommt.
Das wollen wir nicht hoffen.
Aber hast du denn auf deinen Reisen auch immer viele Menschen kennengelernt? Also hast du viele neue Bekanntschaften geschlossen oder bist du dann größtenteils doch eher irgendwo quasi alleine unterwegs gewesen?
Also größtenteils tatsächlich war ich schon eher alleine unterwegs. Mhm. Ich glaube, es wäre kein Thema gewesen, wenn man sich abends irgendwie in eine Bar gesetzt hätte und da in Kontakt gesucht habe. Habe ich aber nicht gemacht tatsächlich, weil man nach so einem Tag, ich packe meine Tage immer relativ voll, auch einfach erledigt ist. Mhm. Ich bin dann eher jemand, wo tatsächlich so die Umgebung genießt und vielleicht auch eher so beobachtet und so guckt, was um einen rum passiert, was man ja, wenn man, sag ich mal, zu zweit, zu dritt unterwegs ist, auch nicht so wahrnimmt, weil man dann ja auf das Gegenüber fokussiert ist. Und so nimmt man so das Leben um sich rum auch ein bisschen mehr wahr.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein Gedanken, den ich jetzt gerade noch hatte, du hattest ja vorhin auch von deiner Islandreise erzählt. Mhm. Wie war das denn für dich am Flughafen? Weil ich finde, so alleine fliegen ist auch noch mal was anderes, als wenn man jetzt mit dem Auto irgendwo hinfährt. Teilweise gibt es ja auch sehr große Flughäfen, an denen man sich dann erstmal orientieren muss. Hattest du da Probleme oder gab es generell schon mal irgendwie einen Moment, wo du vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist, wo du dachtest, ach Mensch, wäre schön, jetzt jemanden zu haben, beziehungsweise wie hast du es dann gelöst?
Also beim Fliegen tatsächlich nicht, weil da kommt jetzt der Job zugute. Man fliegt ja doch öfter mal und kennt sich auf den größeren Flughäfen mittlerweile relativ gut aus. Dementsprechend war das Fliegen für mich überhaupt kein Thema. Eher das Thema Mietwagen annehmen beim ersten Mal alleine ist, ja, hoffentlich klappt's, hat man immer so im Hinterkopf. Aber ansonsten lief das eigentlich alles immer einwandfrei. In Island gab es tatsächlich mal eine Situation, da war ich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich war März unterwegs und ja, es war verschneit, es war dunkel, es waren schlechte Wetterbedingungen und ich hatte fast keinen Sprit mehr, weil klassischer Fehler, Strecken und Distanzen falsch eingeschätzt. Ja, ich hatte auf Google Maps gesehen, nächster Ort, da ist eine Tankstelle, ich muss da irgendwie hinkommen. Was ich nicht wusste, auf Google Maps nicht gesehen habe, es ist ein Riesenberg noch vor mir. Ich habe kein Liter, also der Tank
war wirklich am Anschlag.
Auf Ende. Und ich saß wirklich bangend in diesem Auto um mich rum, Schneesturm, und dachte mir, ich muss einfach nur über diesen Berg drüber kommen, sonst bleibe ich hier irgendwo im Nirgendwo stehen. Ich habe es dann tatsächlich geschafft. Ich hatte schon Angst, ich muss am Berg oben dann einfach den Motor ausmachen und muss mich runterrollen lassen. Aber ich habe es geschafft und danach war ich sehr, sehr erleichtert. Also das war tatsächlich so ein Moment, da dachte ich mir, oh Gott, wenn hier noch nur jemand wäre, der einen beruhigen kann und sagt, das wird schon. Weil man ist ja dann trotzdem irgendwie in seiner Gedankenwelt so verloren und stellt sich die schlimmsten Szenarien vor. Aber ja, das war eigentlich so die einzige Situation, wo ich wirklich mal am Verzweifeln war.
Aber das ist das, was wir eingangs schon hatten, ne? Ich glaube, so schlimm dann so eine Situation letzten Endes auch ist, wenn man die dann gemeistert hat und auch alleine gemeistert hat und man sich selbst auf die Schulter klopfen kann, dann geht man auch wieder gestärkt und mit neuem positiven Selbstwertgefühl nach Hause.
Ja, und man kann sich dann auch in neuen Situationen vielleicht mal sagen, das wird schon werden, du hast schon andere Sachen gemeistert. Genau. Dann sieht man vielleicht auch manche Dinge nicht mehr so eng.
Ich habe Island gemeistert.
Ja, genau.
Nee, cool. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zu Paris. Ja, gerne. Paris ist auch ja generell eine sehr schöne Stadt mit ganz vielen Sehenswürdigkeiten auch und Dingen, die man da erleben kann. Was ist denn für dich das Schönste an deiner Paris-Reise über den Geburtstag gewesen? Was war denn da so dein Reisehighlight?
Oh. Mal gucken, ob es nur eins gibt. Also ich habe mich tatsächlich über die paar Tage total in Paris verliebt. Super schöne Stadt, die Gebäude, auch die Menschen tatsächlich. Es heißt immer, die Franzosen sind so unfreundlich, aber fand ich in Paris tatsächlich nicht. Ja, ich war total begeistert von einfach dieser Architektur. Ich habe total viel zu Fuß gemacht. Also auch mit dieser Lage an der Seine, das war total schön. Mein Highlight. Also der Eiffelturm ist natürlich ein Highlight.
Klassiker
ist das Highlight schlechthin. Sieht man von überall in der Stadt. Abends, wenn er beleuchtet ist, sowieso super romantisch.
Wo du jetzt gerade gesagt hast, die Lage an der Seine, wo genau warst du denn da in Paris? Welches Hotel oder beziehungsweise in welcher Lage hattest du denn dein Hotel und welches Viertel würdest du denn da gerade als alleinreisende Person vielleicht auch empfehlen?
Also generell kann man, glaube ich, in Paris, wenn man da im inneren Kreis ist, nichts falsch machen, weil die Metro, wie ihr eingangs schon gesagt habt, echt super ist. Man kommt überall schnell hin. Ich war tatsächlich im Viertel Marais. Das ist ja ein kleines Künstlerviertel, würde ich es fast nennen. Und da gibt es halt unglaublich viele Restaurants, Bars. Also das war abends auch sehr schön. Da hat man an jeder Ecke was zum Essen gefunden. Also es war abends auch einfach ein bisschen belebter. Ich finde aber generell zum Beispiel auch das Viertel rund um Montmartre ganz schön zum Wohnen, weil man da einfach auch viel zu Fuß machen kann, schnell in der Innenstadt und an den meisten Sehenswürdigkeiten ist. Und auch da gibt es super viele süße Restaurants und gute Beschäftigung für abends.
Ah, cool. Okay, jetzt der kleine Einschub, aber dann weiter zu deinen Highlights.
Also was richtig, richtig schön war, was so ein Moment ist, der mir auch im Kopf geblieben ist, das war abends am Eiffelturm. Ich bin einfach nochmal so ein bisschen um den Eiffelturm an dieser Allee entlang vor dem Eiffelturm rumgelaufen, habe mir den natürlich beleuchtet angeguckt und wollte dann eigentlich schon nach Hause zum Hotel gehen. Und dann stand da vor dem Eiffelturm, also ein bisschen weiter hinten, eine Mariachi-Band, also so eine mexikanische mit Sombreros, ganz klassisch. Ich habe mir erst am Anfang gedacht, so was ist das Kitschiges? Aber es sind so viele Leute stehen geblieben und haben einfach getanzt, auf Spanisch mitgesungen. Und ich wollte eigentlich wirklich vorbeigehen und bin dann einfach stehen geblieben. Und 10 Minuten später stand ich zwischen lauter fremden Leuten und habe einfach bei dieser Mariachi-Band mitgetanzt und hatte da mega viel Spaß. Das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, also heimgehen kann man immer, aber so einen Moment werde ich wahrscheinlich nie wieder haben mit einer Mariachi-Band vorm beleuchteten Eiffelturm mit fremden, glücklichen Menschen Wahnsinn. Zu tanzen. Also das war ein richtig, richtig cooler Moment.
Das sind auch so Momente, die einem dann einfach auch in Erinnerung bleiben.
Ja, total,
bleiben, ne?
Total.
Gerade diese Momente, die man halt nicht planen kann, die dann einfach so passieren.
Ja, weil es auch so komisch ist, Mariachi-Band in Paris, das ist jetzt nicht so das Klassische, woran man denken würde.
Wo du gerade von der Mariachi-Band erzählt hast, du hast da ja in dem Moment auch ein kleines Video gemacht und hast den Moment quasi für dich festgehalten. Und falls ihr als Zuhörer auch sehen wollt, wie das denn in Wirklichkeit war, dann könnt ihr gerne mal bei unserem Instagram-Account @dertour_reisebüro vorbeischauen. Da werden wir nämlich ein Video hochladen und da könnt ihr mal schauen, wie Sabrina da war und was die Mariachis so gespielt haben.
Ja, und was mich natürlich noch interessieren würde, wir haben es auch eingangs schon besprochen, es gibt ja so viele Möglichkeiten, nach Paris zu kommen. Entweder mit der Bahn oder mit dem Flieger oder mit dem Bus. Wie bist du denn angereist?
Ich bin tatsächlich mit dem Zug gefahren. Hat ein bisschen gedauert, aber der Vorteil ist einfach, man kommt direkt in der Innenstadt in Paris an und kommt von da aus mit der Metro einfach auch super weiter. Und man kann halt im Zug einiges erledigen und kann ganz entspannt in die Reise starten.
Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen oder hängt immer ein bisschen davon ab, wo man letzten Endes auch wohnt in Deutschland. Ne? Weil ich glaube, es gibt ganz gute Direktverbindungen, aber du bist wahrscheinlich quasi aus dem tiefsten Bayern gestartet, was wahrscheinlich von der Bahnanreise her nicht ganz so einfach war. Wie viele Stunden bist du gefahren oder warst du insgesamt
ich glaub,
unterwegs?
Ich glaube, es waren 7,5 Stunden ungefähr, was ich da unterwegs war. 2 Umstiege, ja.
Ja, gut, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, klar, Flug geht immer schneller, aber du hast es auch schon gesagt, bis man zum Flughafen gekommen ist, bis man eingecheckt hat und dann auch wieder in der Innenstadt ist in Paris, dauert natürlich ja auch seine Zeit.
Ja, genau.
Hast du für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht noch einen Geheimtipp für Paris?
Also, was ich ganz toll fand in Paris war das Pantheon. Ich glaube, das kennen nicht so viele, ist aber ein ganz wichtiges Wahrzeichen für die Pariser. Und da gibt's eine Aussichtsplattform, also ein Panoramadeck. Und von da aus hat man wirklich einen super, super schönen Blick auf ganz Paris mit dem Eiffelturm, mit Montmartre, Sacré-Cœur. Also da sieht man wirklich alles. Weil sonst, wenn man auf Montmartre steht, sieht man den Montmartre nicht. Man sieht halt nur Paris und den Eiffelturm. Mhm. Und wenn man am Eiffelturm steht, dann sieht man den Eiffelturm nicht. Also da hat man so, keine Ahnung, alle Highlights mal gesehen. Und es liegt auch in einem ganz, ganz tollen Viertel. Da sind ganz viele Museen und Regierungsgebäude. Also das fand ich eine schöne Gegend und wirklich ein super, super schöner Ausblick. Und es hat auch echt nicht viel gekostet.
Und apropos Kosten, da habe ich noch eine Frage. Paris ist ja dafür bekannt, dass es auch eine der teuersten Städte in Europa ist. Also gerade auch, was das Thema Essen und Trinken in der Innenstadt angeht. Wie hast du das empfunden? Beziehungsweise hast du da auch noch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen?
Also von den Getränken und Essen, also Essen war tatsächlich ein bisschen teurer. Getränke würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich glaube, das waren normale Großstadtpreise. Was ich richtig cool fand, dass einfach die meisten Sehenswürdigkeiten nichts kosten. Also außer der Louvre und dem Pantheon, glaube ich, habe ich nirgends Eintritt gezahlt. Also man kann die Gärten, man kann sich Paris, man kann diese ganzen Sehenswürdigkeiten von außen einfach schon anschauen und hat dadurch einfach wenig Eintrittskosten, sage ich jetzt mal. Essen gehen, ja, kommt ein bisschen drauf an, was man isst, wie viel man isst. Aber man kann auch günstig essen. Also ich mache es generell meistens so, dass ich mir tatsächlich mittags auch nur eine Kleinigkeit to go hole und mit einem Croissant bin ich dann schon glücklich. Und dann kann man abends auch mal, ja, sich was gönnen.
Und wir haben ja mit Sicherheit auch viele Hörer und Hörerinnen, die noch nie in Paris waren. Und wenn ich jetzt quasi Neuling bin, wie viele Tage sollte ich denn in Paris einplanen, um auch dieses ganz vielfältige Angebot der Stadt erkunden zu können?
Also ich war 3 Tage. Das fand ich sehr angenehm, weil ich auch am letzten Tag noch ein bisschen Puffer hatte und mich noch ein bisschen so, ja, durch die Stadt habe treiben lassen können. Wenn man jetzt Versailles noch mitmacht, was ich nicht gemacht habe, würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall 4 Tage empfehlen. Aber 4 Tage ist für den Einstieg, um mal so einen groben Überblick zu kriegen und die Highlights zu sehen, glaube ich, schon eine entspannte Zeit.
Und die alles entscheidende Frage, lohnt sich die Kombination mit Disneyland?
Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich war aber schon mal im Disneyland und da ich ein riesen Disney-Fan bin, würde ich das natürlich immer empfehlen. aber ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, wenn man schon mal da ist, kann man einen Tag mal Disneyland auf jeden Fall einbauen, wobei ein Tag für beide Parks eigentlich viel zu wenig ist. Aber ja, es kommt, glaube ich, rein auf das Interesse drauf an, was man an Disney hat.
Das klingt doch gut.
Ja, definitiv. Faire Antwort. Ja, mega, Sabrina. Dann haben wir jetzt schon mal ein umfassendes Bild sowohl von Reisen alleine als auch von Paris bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen rund um das Thema Paris oder auch alleine Reisen habt, dann könnt ihr uns gerne immer schreiben an podcast@dertour-reisebüro.de und da klären wir dann gerne im Nachgang nochmal alles. Und wenn ihr jetzt auch gerne mal alleine verreisen möchtet oder auch das Interesse an Paris jetzt total bei euch geweckt ist, dann könnt ihr euch gerne direkt bei Sabrina melden. Und zwar einmal entweder unter dertour-reisebüro.de oder einfach direkt unter reise-spezialisten.com. Und dann steht Sabrina euch auch für alle Fragen zur Verfügung und bucht auch gerne eure Reise, wenn ihr denn dann Interesse habt. Ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal in die Episodenbeschreibung schauen. Da findet ihr auch alle Links nochmal auf einen Blick. Genau, so. Und ansonsten würde ich sagen, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls dem so ist, freuen wir uns auch immer über eine positive Bewertung des Podcasts. Und dann an dich, liebe Sabrina, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ich danke euch, es war super.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du unsere erste Podcast-Folge so bereichert hast.
Genau, und dann würde ich sagen, wir hören uns bestimmt nochmal und ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.